Hallo, ich bin Mantra Devi, Christina Mantra Devi Kircher. Und dies ist der Diamond Starlight Podcast for the Highly Gifted. Du bist so herzlich willkommen, hier reinzuhören, reinzuspüren. Es ist ein Podcast speziell für wache, für feinfühlige Menschen, für hoch- und vielbegabte, für hochsensible, hochsensitive und für alle, die sich davon inspiriert und angezogen fühlen. Es ist so schön, dass du da bist und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ganz herzlich willkommen zu dieser aktuellen Diamond Starlight Podcast Folge. Heute geht es um ein Thema, was im ersten Augenblick vielleicht überrascht, vielleicht auch gar nicht so positiv anmutet. Ich finde es extrem wichtig, darüber zu sprechen und ich mache es wirklich von ganzem Herzen gerne, weil ich glaube, dass hier offene Worte gebraucht werden. Das Thema ist Hochbegabte, Hochsensible und die Angst. Ja, also für mich gab es einen scharfen Moment der Erkenntnis, nämlich als ich als Therapeutin in Hamburg damals zunächst noch gar nicht spezialisiert war auf Hochbegabte und Hochsensible, sondern eine ganzheitliche psychologische Praxis geführt habe, mit wirklich ganz vielen verschiedenen Themen, allem, womit ich einfach gut arbeiten konnte. Da hatte ich immer schon einen sehr hohen Prozentsatz hochbegabter, hochsensibler Menschen, die mich so gefunden haben. Und ich habe das erst gar nicht geschnallt. Also ich habe im Nachhinein eigentlich in der Analyse erst gesehen, wie das alles zusammenhing, dass das die waren, denen ich wirklich besonders viel anbieten konnte und die leicht und schnell profitiert haben und die auch sehr aufgeatmet haben, dass sie jemand gefunden haben, der sie so gut verstehen konnte. Aber ich habe auch und mit großer Freude mit Menschen gearbeitet, die mit diesen Themen speziell gar nichts zu tun hatten, sondern die wegen ganz anderer Themen kamen. Und es ist immer, kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, ein großes Privileg, mit jemandem in dessen Welt eintauchen zu dürfen, teilhaben zu dürfen an dessen Erlebnisweise, an dessen Sichtweise, an dessen Einstellungen. Das ist ja, sind ja nicht nur Traumata und Schmerzen, die wir in uns tragen, sondern auch wirklich so eine ganz reiche eigene Welt, die nach eigenen Gesetzen teilweise funktioniert. Und das sehen zu dürfen, ist ein großes, großes Privileg, das in unserer Zeit häufig, am häufigsten die Therapeuten eigentlich genießen. Früher waren das natürlich auch religiöse Vertreter und so, aber heute haben das viel die Therapeuten, in zunehmendem Maß sicher auch Coaches oder Menschen, die für andere spirituell arbeiten, also die vielleicht für sie channeln oder so. Wir kommen da sehr, sehr nah ran an die Welt des anderen und dürfen auch unseren Fuß mal hineinsetzen. Genau, also ich habe da aus jeder Begegnung mit jedem Menschen total viel mitgenommen. Auch die Dinge, die ich selber schwierig fand oder auch Begegnungen oder Therapien, die nicht gut verlaufen sind. Da ist auch mal was schief gegangen oder Klienten waren auch unzufrieden. Und ja, also das war schon sehr, sehr lebendig. Aber ich habe das, also trage das in meinem Herzen als was Positives und ein großes. Also Privileg ist irgendwie das falsche Wort. Ich bin dankbar für dieses Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde und dass ich auch dadurch selber wachsen und lernen durfte. Und ich bin sehr dankbar für diese Momente der Nähe, die da waren, Momente echter Begegnung. Selbst wenn man danach sich vielleicht dann irgendwie nie mehr gesehen hat oder das Leben ganz anders weitergegangen ist, das sind echte Begegnungen, die bleiben, die hinterlassen einen Imprint, der einfach wertvoll ist. Ja. Darüber wollte ich jetzt gar nicht sprechen, aber ich bin froh, dass es gekommen ist. Also, als ich diesen Übergang vollzogen habe in meiner Praxis von allgemeiner ganzheitlicher psychologischer Arbeit hin zu der Spezialisierung auf Hochbegabung und Hochsensibilität, ist mir eins am meisten aufgefallen, dass in dem Augenblick, wo ich zu fast 100% diese spezielle Zielgruppe bei mir hatte, dass die Praxis waberte von Ängsten und zwar den ganzen Tag. Also die Präsenz von Angst war so deutlich und kam so offensichtlich zu mir, weil es so einen Unterschied gab zu vorher, nachher. Natürlich spielen bei psychischen Bedrängnissen, spielen Ängste immer eine Riesenrolle. Das ist ja ein Symptom für ganz unterschiedliche Dinge, aber es ist auch eine Begleiterscheinung von unterschiedlichen Aspekten. Aber dass das eben so stark sich unterscheiden würde in seiner Präsenz, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass hochbegabte Menschen, die Hochsensiblen präsentieren sich manchmal anders, also die, die mehr ihren Schwerpunkt in der Hochsensibilität empfinden. Aber die, die mit ihrer Hochbegabung unterwegs sind und das auch vielleicht schon relativ bewusst haben, die wirken nach außen alles andere als ängstlich. Vielleicht kannst du es aus eigener Erfahrung bestätigen. Auch selbst wenn ich mit jemandem direkt zusammensitze, würde ich nicht sofort sagen, der wirkt aber ängstlich oder unsicher oder man spürt das gleich. Das sind sehr subtile Schwingungen, die aber in dem Moment, wo sich jemand öffnet, total stark wahrnehmbar werden mit dem feinen Sensorium, das die Therapeuten ja brauchen und das ich mit Sicherheit zu meinem Haupthandwerkszeug entwickelt habe. Da habe ich die Präsenz von Angst gespürt und habe es überhaupt nicht mit meinem Bild von der Person zusammenbekommen. Also eine zusätzliche eigentlich Schwierigkeit, das auf den Schirm zu bekommen. Damit verbunden, und ich bleibe jetzt mal bei meiner therapeutischen Perspektive von damals, damit verbunden habe ich gewusst, wenn das so stark differiert, das, was ich wahrnehmen kann, was die Person gerade hier mir körperlich ausstrahlt und das, was an subtiler Schwingung in den Raum kommt, sobald wir tiefer gehen, wenn das so stark abweicht, ist es sehr wahrscheinlich für die Person im Inneren auch nicht sehr verbunden und entweder es ist ihr nicht mal bewusst oder sie kontrolliert es absichtsvoll. Wenn das so stark differiert, weiß ich, dann muss ich vorsichtig sein und wirklich behutsam zu Werke gehen, weil ich weiß nicht genau, wie die innere Verdrahtung da ist und welche Reaktionen mich erwarten, wenn ich das direkt adressiere. Ja, was ich gemacht habe und wahrscheinlich bis heute oft tue, ist, dass ich die Person gefragt habe, wie sie sich fühlt. Und ganz oft habe ich dann gehört, ja, ich bin total ängstlich, ich bin auch sehr unsicher, ich weiß nicht, ob ich hier nur Quatsch rede und ich frage mich auch, was sie von mir denken und so weiter und so weiter. Also das Ausmaß der Offenheit war dann erstaunlich und auch das Ausmaß der Bewusstheit über diese Empfindungen. Aber sie wurden nach außen, selbst für mich als echt Erfahrene, so wirksam kontrolliert, dass ich es ohne mein feinstes Sensorium gar nicht mitbekommen hätte. Daraus habe ich mitgenommen und es hat sich bis heute immer wieder auch bestätigt, dass das hochbegabte Umgehen oder das Umgehen Hochbegabter mit Angst und Unsicherheit ein ganz besonderes Thema ist. Es ist übrigens nicht immer so, dass das komplett bewusst ist. Das ist mir zwar sehr häufig so begegnet und das tut es auch bis heute, aber es gibt durchaus auch Fälle, wo man wirklich spürt, dass jemand sich mit einer sehr angstfreien Haltung identifiziert und sich auch für so eine Persönlichkeit hält. Das sind oft Menschen, die mehr mit der rebellischen Seite in sich in Kontakt sind und die auch leben wollen und die zu ihrer Angst lieber Distanz halten wollen. Kannst du mal bei dir schauen, wo du dich da einordnen würdest oder ob du sagen würdest, Angst ist in meinem Leben echt ein geringes Thema. Ich habe vielleicht schon viel, viel damit gearbeitet und es beschäftigt mich nicht so sehr. Es ist immer sehr gut, ne? Parallel ein bisschen in sich hineinzuspüren und das wirst du wahrscheinlich auch tun. Also das war meine Leiterfahrung im Sinn von Angst ist wirklich ein bedeutungsvolles Thema, das nicht so unbedingt funktioniert wie bei Menschen, die in ihren Gedanken und in ihrer kognitiven Kapazität, in ihrer kreativen Kapazität eher so in der Mitte des allgemeinen Spektrums sind. Das ist wirklich bei Menschen mit diesen ausgeprägten Begabungen, ihrem ausgeprägten Sensorium ein anderes Thema. Das hat wirklich ein anderes Level. Da sind ganz viele Faktoren beteiligt. Ich versuche mal jetzt nur einzelne rauszugreifen, die vielleicht sehr alltagsnah sind und von denen du besonders profitieren kannst, auch einfach durchs Hören und durchs Bewusstmachen. Eine Angst, die sehr nachvollziehbar ist und die auch im Alltag wirklich oft auftaucht, ist die Angst vor Entscheidungen. Diese Angst wird meistens wahrgenommen als die Angst, sich falsch zu entscheiden. Und das ist sehr, sehr nachvollziehbar. Also Menschen, die einfach sich bewusst sind, wie viele Optionen es gibt für alles im Leben. Die wissen, dass ihre Handlungen Konsequenzen haben. Die wissen, dass manche Konsequenzen nicht umkehrbar sind. eigentlich die meisten. Aber gut, manches kann man schon noch ausgleichen oder daraus lernen, okay. Aber Menschen, die das ernst nehmen, dass ihre Handlungen Konsequenzen haben und die wissen, dass sie verantwortlich sind für ihre Handlungen, die machen sich natürlich aus dieser Ernsthaftigkeit heraus viel mehr Gedanken darum, wie sie sich überhaupt entscheiden sollen. Da rein verwickelt oder rein vermischt ist aber auch eine andere Tendenz. Der Wunsch zu kontrollieren. Der Wunsch zu kontrollieren, was als nächstes geschieht. Der Wunsch, die Zukunft kontrollieren zu können. Der Wunsch, auch die Reaktionen anderer zu kontrollieren. Und da wird es dann schräg, wenn wir es genau anschauen von unserem Potenzial her, wird es da schräg, weil das können wir nicht. Und allein der Versuch ist schon Ausdruck von einer gewissen Form von Anmaßung. Ich hoffe nicht, dass dich das jetzt in irgendeiner Form trifft. Ich meine mich damit genauso wie jeden anderen Menschen, der in diese Versuchung gerät, zu sagen, okay, ich kann es kontrollieren. Das ist wirklich unser Ego, was uns eine Welt bereiten will, die es kontrollieren kann, aber das geht nicht. Und wenn wir in diesem Versuch aber stecken bleiben, und da kann der hochbegabte Geist so ein ganz, sagen wir mal, unguter Helfer sein an der Stelle. Wenn wir in dem Versuch stecken bleiben, alles abzuwägen, alles vorherzusehen, alles zu Ende zu analysieren, alles abzuwägen und gegeneinander zu gewichten und denken, jetzt finden wir die beste, nämlich die sichere Entscheidung, sind wir auf zwei Arten definitiv auf dem Holzweg. Erstens, weil wir uns rein verstricken in eine Sichtweise, die nur Sicherheit toleriert. Und so funktioniert das Leben einfach nicht. Zweitens, weil wenn wir dann handeln und ganz sicher sind, wir haben ja das Richtige gemacht und unsere Erwartungen werden jetzt erfüllt. Und wenn dann diese Erwartungen nicht erfüllt sind, sind wir unter Umständen zutiefst schockiert, fangen an, uns selbst zu misstrauen und entwickeln eine noch stärkere Handlungsblockade. Denn diese Angst vor Entscheidungen, da komme ich gleich nochmal drauf, ist im Kern eine Angst zu handeln. Gut, wie auch immer. Also wenn wir dieser falschen Vorstellung aufsitzen und ihr folgen wollen, handeln wir eigentlich nicht wirklich aus uns selbst heraus. Und das ist schade, weil damit handeln wir gegen die Lebensenergien und gegen unsere eigentlichen Qualitäten und unsere eigentlichen Kräfte. Das heißt, mach dir einfach bewusst, okay, ich sehe die Vielfalt. Die Vielfalt ist für mich nicht nur Fülle, sie ist manchmal auch Herausforderung oder Überforderung. Sie wird dann aber zum Stressfaktor, wenn ich denke, ich muss es richtig machen. Und wenn ich denke, es gibt nur einen einzigen Weg, es richtig zu machen. Dann kann mein Ego nämlich meinen hochbegabten Geist benutzen und mich da ewig und drei Tage im Kreis schicken und es endet damit, dass ich nicht handle. Oder ich handle, bin super enttäuscht über die Konsequenzen und fall zurück und nehme mir dann vor, nächstes Mal bin ich noch vorsichtiger. Und damit beginnt ein wirklich unguter Kreislauf, dann richtet sich die hochbegabte Energie im Innern, die jetzt nicht nach außen kann, die richtet sich gegen uns selbst. Und das ist nach meiner Erfahrung der gefährlichste Punkt, der, mit dem wir uns wirklich in Schwierigkeiten bringen. Dass diese enorme Kraft, die uns als jungen Menschen oder erwachsenen Menschen wirklich zur Verfügung steht, bei Kindern ist es nochmal ein Ticken anders, aber bei den jungen Menschen, die schon relativ viel psychische Struktur haben und dann bei den Erwachsenen erst recht, die leben dann wirklich eingekapselt und die Energien können nirgendwo hin. Dieses Potenzial ist riesig, das drängt eigentlich nach außen und wir stoppen das die ganze Zeit, weil wir es für unsicher halten zu handeln, denken, es kommt was ganz Schlimmes und wir werden bestraft oder es geht schief und alle werden uns ächten und es ist wie früher. Da spielen Traumata eine Rolle. Okay, wir haben Gründe, aber wenn wir es stoppen, bleibt die Energie im Innern und beginnt sich einen Weg zu suchen, einen Raum zu suchen, im Inneren irgendwas zu zerlegen oder was zu kreieren. Und in aller Regel gehört das da nicht hin. Das ist kreative Energie, die ist zum Schaffen gedacht. Also nicht zum wilden Hasseln und Abarbeiten von irgendwelchen To-Do-Listen oder Karriereoptionen. Das ist kreative Energie, die etwas aufbauen will, die will was Neues kreieren. Und wir können die bei Bedarf immer nach innen lenken, zur Selbstreflexion nutzen, wunderbar. Aber wenn sie uns fürs Kreieren im Außen gegeben ist, dann muss sie nach außen fließen können. Und meine dringende Empfehlung an der Stelle ist, dass du verstehst, warum du nicht handeln möchtest, also warum du so Angst hast, eine falsche Entscheidung zu finden und dass du alles daran setzt, dich zu ermutigen, dass du doch handelst. Sicheres Handeln oder Handeln, was sich sicherer anfühlt als das volle Risiko, ist immer möglich. Du kannst sozusagen Umfelder schaffen oder erstmal ein Probehandeln arrangieren, so für dich. Zum Beispiel, sagen wir mal Kunst, ja, du möchtest ein neues Projekt schaffen, vielleicht was kreieren und es ist dein erstes Mal. Und natürlich hast du Angst, dass das nicht klappt, dass es hinterher nicht gut aussieht, dass du scheiterst, dass die, keine Ahnung, die Umgebung dich abwerten wird. Das ist okay, du darfst das alles fühlen, aber du kannst ja erstmal einen Raum schaffen, in dem du es trotzdem tust, der dich nicht voll exponiert. Oder, wenn du schon ein bisschen mehr Erfahrung hast, sagst du dir, okay, egal was passiert, diese Verbindung, die ich hier habe mit meiner Kreativität und die ich einfach fließen lassen muss, die ist es mir wert, dass ich das Ergebnis nicht kontrollieren kann. Und ich handle jetzt und ich stell's raus, egal wie ich mich fühle, egal wie ich mich fühle. Ja, wenn du schon mehr Erfahrung hast, ist das ein Weg, den du durchaus nehmen kannst. Dann gibst du dir praktisch selbst die Sicherheit, die das Außen dir nicht geben kann, weil das Außen ist unkontrollierbar in der Form. Und wenn du das aktiv bejahst, kann sich ein großer Teil dieser Angst schon mal in Luft auflösen. Da bleibt immer noch ein großes Unbehagen unter Umständen, aber du kannst einen Teil auch entlasten, weil diese Vorstellung von ich kann es kontrollieren, wenn die enttarnt wird als nicht zutreffend, kannst du die loslassen und hast Energie frei. Dazwischen sind noch viele andere Elemente denkbar. Schau einfach bei dir selbst ganz bewusst, wie kannst du dir die Sicherheit geben, die es dir möglich macht zu handeln, ohne von dir zu verlangen, dass es hundertprozentige Sicherheit gibt, weil die gibt es nicht. Die haben wir alle nicht. Und die Künstler haben damit, also bildende Künstler, Musiker, Autoren, Autorinnen, die haben damit aus ihrer Profession heraus wirklich sehr, sehr viel Erfahrung. Da kannst du auch mal schauen, was du von Künstlern an vielleicht Autobiografien findest oder wo sie auf YouTube teilen. Vor ihrer Performance, zum Beispiel vor einem Konzert oder so, da sind die wenigsten in voller Ekstase und gut drauf und freuen sich auf den Abend. Man freut sich auch mal zwischendurch auf die Performance, das ist, mag sein. Häufiger kommt vor, dass man davor, und das höre ich, das sagen mir Musikerinnen und Musiker relativ häufig, dieses, dass man denkt, warum mache ich das? Warum habe ich jemals diesen Beruf ergriffen? Ich kann das überhaupt nicht. Das war alles ein großer Schwachsinn, dass ich überhaupt hier stehe. Mein Gott, wie soll ich nur rausgehen? Solche Momente sind nichts Unnormales im Musikerleben. Natürlich etwas, was, wenn wir können, was wir dann verändern, wenn es uns möglich ist. Und auch ich suche da immer wieder nach Wegen mit mir, aber natürlich auch für andere, wie das gehen kann, sich da möglichst zu entlasten, zu stabilisieren und zu erden. Aber dass es vorkommt, heißt nicht, dass das, was getan wird, falsch ist. Und das können wir von diesen Performance-Künstlern, also von den Menschen, die wirklich aktiv auftreten, auf jeden Fall lernen. Denn die müssen regelmäßig durch diese sich auftürmende Wand des Selbstzweifels und der fehlenden Verbindung zu dem, was man da aufgebaut hat oder dem, was man gerade tun will, die müssen da durchgehen, immer wieder. Und sie wissen, dass es keinen Bezug hat zu dem, was dann kreativ entsteht. Weil sie, wenn sie dann hinterher die Aufnahme hören oder die Feedbacks bekommen, wissen sie, es ist gut gelaufen. Aber vorher habe ich mich furchtbar gefühlt. Die müssen also, um diesen Weg gehen zu können, beides akzeptieren. Und manche Künstler sind auch damit gesegnet, dass sie das gar nicht haben. Also es gibt auch Menschen, die haben minimal Lampenfieber, bisschen erhöhtes Adrenalin vielleicht, was sie dann angenehm empfinden. Und sie lieben dann auch den Moment auf der Bühne. Ja. Aber es gibt auch welche mit beträchtlichen Ängsten vorher. Und klar, man kann dem entgegenwirken, man kann das entlasten, wenn man mehr darüber weiß. Für dich und heute und hier ist mir vor allem die Info wichtig, nur weil es sich unmittelbar vor dem Losgehen nicht mehr gut anfühlt und weil du dann in Gefahr bist, dein Vertrauen zu verlieren, heißt es nicht, dass der Schritt, den du tust, falsch ist. Und da ja, können uns die Künstler sehr instruieren und uns einfach Einblicke gewähren in den Ablauf oder die Abläufe kreativen Handelns, die das oft hat bei uns. Ja, also die Angst, dich zu entscheiden, als die Angst zu handeln. Und die Angst vor dem Handeln ist ja oft eine Angst, wie gesagt, vor dem Ungewissen, vor der Unsicherheit, aber auch eine Angst davor, plötzlich ganz als du selbst dazustehen. Wenn du einen Kanal findest für dich, mit dem du deine kreative Energie ausdrückst, das muss ja nicht, sagen wir mal, im engeren Sinne künstlerisch sein. Das ist ja auch kreativ, wenn du zum Beispiel eine wissenschaftliche Abhandlung schreibst, mit voller Leidenschaft und ganz weiten Konzepten und wirklich einem kreativen Elan. Auch Rechnen ist enorm kreativ. Das ist ja nicht nur regelgerecht, sondern das ist ein schöpferischer Prozess. Also egal, wie du diese Energie ausdrückst, kann es für dich darum gehen, das einfach zu erfahren, wie unterschiedlich die Momente sind vor dem Handeln und während des Handelns. Wenn du es schaffst, in das Handeln zu kommen, in voller Größe und Präsenz und nur den Moment zu erleben, sind die Konsequenzen deines Handelns in dem Moment nicht wichtig. Also Konsequenzen im Sinn von, wofür tue ich das? Wie wird es aufgenommen? Was denken andere? Es ist dann im Zentrum deines Erlebens das, was du gerade erfährst. Und das ist die optimale Haltung für den schöpferischen Prozess. Dann ist es echt, dann kommt es aus der Tiefe, dann kommt es geflossen. Du kriegst vielleicht am Rande noch mit, dass da vielleicht auch Menschen im Raum sind, wenn du auf der Bühne stehst. Oder hast ein vages Bewusstsein dafür, wo du dich befindest oder was vorher war oder was vielleicht danach kommt. Aber eigentlich ist dein schöpferisches Erleben ganz im Moment. Und wenn du diesen Weg konsequent weitergehst, du durchlebst deine Performance auf diese Art präsent, du gehst von der Bühne auf diese Art präsent, du kommst nach Hause auf diese Art präsent, dann weißt du, dass du das Ergebnis deiner Handlungen auch nicht kontrollieren musst. Du kannst es nicht und du musst es nicht. Und du kannst das, was gewesen ist, auch loslassen, weil du gehst ja immer von einem Moment der Präsenz in den nächsten. Das heißt, du bist immer mit dir präsent im Hier und Jetzt. Klar, wir wären nicht die Menschen dieser Zeit, wenn wir nicht auch nachdenken würden, wenn wir nicht reflektieren würden, wenn wir nicht wissen wollen würden, wie hat es denn gewirkt, war es jetzt ein Erfolg, war es gut und so weiter. Genau genommen gehen wir da an dieser Stelle aber immer von uns weg. Und mit diesem Bewusstsein, dass ich immer jetzt bin und auch immer jetzt mich entfalte, mich immer jetzt wieder neu kreiere aus meiner Quelle heraus, werden wir freier. Das ist vielleicht am Anfang sehr ungewohnt, weil es den Verzicht auf Kontrolle bedeutet, aber auch dieses Ja zu dem, was wir fühlen, zu dem, was wir aus uns heraus kommen, strömen, fühlen. Du weißt schon, genau das. Wir verlieren ein bisschen Form und Struktur. Unsere Logik tritt nach hinten zugunsten dieses kreativen Flusses. Und das macht, dass wir uns durchlässig fühlen, vielleicht ganz nackt, vielleicht auch frei, auf jeden Fall sehr präsent und lebendig und ohne, dass wir wissen, was als nächstes kommt. Denn aufrichtig mit dieser Schöpferenergie zu sein, bedeutet immer, der nächste Moment ist wieder neu und der nächste Moment ist wieder neu und ich gebe mich dem hin, was da geschieht. Genau, wenn wir so leben, egal auf welchem in welchem Metier oder auf welcher Ebene wir das ausdrücken, wird uns das auf lange Sicht, das ist meine Erfahrung, sehr stärken. Stärken in unserer eigentlichen Präsenz. Klar, wir dürfen reflektieren, aber wir dürfen auch zurückkehren in dieses schöpferische Zentrum und von da aus die Welt erfahren. Und wir werden wissen, dass wir auf diese Art mehr erfahren, wer wir selber sind, als wenn wir ewig und drei Tage über uns selbst nachdenken. Ja, aber wir hätten keinen hochbegabten Geist mit all seinen Möglichkeiten, wenn wir nicht auch über diese Zustände und Prozesse reflektieren würden und mit Gewinn reflektieren würden. Ich reflektiere auch gerade mit dir, obwohl ich in so einem starken Flow bin, dass mir wirklich, also wirklich warm ist und dass ich nicht voll kontrollieren kann, was ich hier spreche, aber ein Teil von mir ist sehr präsent und reflektiert über das, was geschieht, was ich hier von mir gebe, auch wenn ich es nur zum Teil überblicke. Aber dieses große Auge, was auf mich schaut, aus meinem Inneren heraus, das ist präsent. Und dieses Auge ist nicht nur mein Bewusstsein, sondern es ist auch Teil dieses hochbegabten Geistes, der fähig ist, sich selbst zu reflektieren. Und der hochbegabte Geist tut das eben auf eine ganz besonders, sagen wir mal, geübte Art und sehr fixe Art, die dem Geistbesitzer nicht immer klar ist. Gut, also wir haben diese verschiedenen Funktionen. Und was ich an dieser Stelle mit dem Beispiel Entscheidung für den nächsten Handlungsschritt, Beispiel Kunst, einfach dir mitgeben möchte, ist, dass du auf beide Arten erfahren kannst. Du kannst ganz im Prozess sein und du kannst ihn reflektieren, beides zu seiner Zeit. Und wie ich jetzt hier in meinem Moment, beides zu unterschiedlichen, im unterschiedlichen Maß, ja? Durchaus parallel, aber in einem ganz unterschiedlichen Ausmaß. Wenn du dich darauf einlässt, wirst du weniger Angst empfinden. Dann merkst du eher die Prozesse, die in dir am Laufen sind und hast vielleicht Interesse, die zu beobachten und die zu begleiten und mit denen zu gehen. Aber du merkst, dass dann dein Shift von dem Gedankenkreisen, weil Ängste können nur mit hoher Beteiligung von Gedankenkreisen zustande kommen überhaupt. Du hast diesen Shift gemacht von da in Richtung ich fühle, ich spüre, ich bin anwesend, ich bin präsent. Und ich spüre mich so, wie ich jetzt bin. Und all das ist besser, als in Gedanken sich aufzuhängen. Und vor allem ist es besser, als nicht zu handeln. Ja, zum Thema Angst gibt es noch viel, viel mehr zu sagen. Aber gerade an dieser Stelle, wo es darum geht, dass du dir erlaubst, dich auszudrücken, ist es, glaube ich, sehr gut möglich, mit diesen Ängsten zu arbeiten. Und es ist auch sehr gut möglich, sich Erleichterung zu verschaffen. Ich wette, wenn du in einem Bereich, der dir einfach sehr liegt, den du liebst und der dich nährt, wenn du da ein paar kreative Erfahrungen machst, bist du auch, was deine Schwingung betrifft und deine Zuversicht, dein Selbstvertrauen betrifft, in einem ganz anderen Space. Und die Angst erscheint plötzlich weit, weit weg, weil das ein völlig anderer Zustand ist, in den du dich selbst begeben hast. Und je öfter du das tust, umso leichter wird es. Also egal, was du aufbauen möchtest, vielleicht ist es ein Business, vielleicht willst du jemanden kontakten, den du spannend findest und zögerst diesen Schritt hinaus, vielleicht möchtest du dich auf eine eigene Veränderung einlassen. Also willst einen Schritt machen, von dem du weißt, der wird mein Standpunkt in der Welt, der wird mein Selbstbild total verändern. Ich will für mich selber in einen tiefen Prozess reingehen. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, ob es gut wird, ob es dann besser ist als vorher. Aber ich möchte es tun. Und wenn du dann nicht handelst, die Energie wird schwerer und schwerer und schwerer. Also wenn du so eine Entscheidung hast, erlaube dir zu handeln. Erlaub dir, dein somatisches Feedback zu spüren, deine Tendenz zu einer Richtung vom Körper her. Erlaub nicht dem Intellekt, diesen Prozess alleine zu steuern oder zu kontrollieren, sondern geh hin zu dem, wo du deine Intuition spüren kannst. Und ohne, dass du impulsiv wirst, also impulshaft, triebgesteuert, gepusht handelst, ohne diese druckvolle Art, dich zu überwinden, das Hindernis zu nehmen, sondern aus deiner Intuition heraus, mit wachem Auge, mit wachem Gespür, tu den Schritt, geh über die Schwelle und erlebe, was dann passiert. Denn dieses Erleben des Handelns ist wieder die Basis für den nächsten Schritt. Die Informationen, die du bekommst, wenn du wach bist, helfen dir, den nächsten Schritt genauso zu setzen, wie du ihn erfahren möchtest und dich auch offen sein zu lassen für das, was dann kommt. Erlaub diese prozesshafte Natur. Es gibt nicht den einen richtigen oder falschen Weg. Es gibt viele Möglichkeiten, deinem Kompass zu folgen, den immer wieder zu justieren und viele Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln. Das geht aber nur, wenn du den ersten Schritt tust. Ich hoffe, dass in diesem Podcast jetzt etwas drin war für dich, was dich unterstützt, was deine Leidenschaft mehr zum Glühen bringt, was dir Mut macht oder die Zuversicht in dir stärkt, dass Handeln eine Option ist. Und zwar eine sehr gültige, sehr menschliche, sehr wirksame, die dich mit noch mehr informierter Information dann dahin lenkt, wo es für dich jetzt gerade lang gehen soll. Vor der Ziellinie kannst du nicht den fünften Schritt anpeilen, wenn du vor der Startlinie stehen bleibst, geht's gar nicht weiter. wenn du den ersten Schritt machst, kannst du den zweiten tun und dann den dritten und dann den vierten und dann kommst du zum fünften und du bist dann zu dem Zeitpunkt schon ein anderer Mensch. Du bist anders. Die Neurowissenschaften zeigen das ganz klar, dass Handeln uns verändert. Nichts verändert uns so stark wie Handeln. Und Handeln hat viele, viele Ebenen. Ja, du weißt, in welchem Feld du jetzt gerade eigentlich Schritte vollziehen möchtest und es aber herausgezögert hast. Und du weißt, wann du es schaffst, dir die Kraft so zu bündeln, dass du gehen kannst. Dafür von Herzen alles Liebe. Deine Mantra-Devi.